etwas andere Sport-Podcast von und mit Lukas. Präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimer und Kelling.
Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zur April-Folge. Ja, es ist zwar spät im April, aber sie kommt, die Folge. Es ist ein bisschen wieder auf meinem Mist gewachsen, dass es so lange gedauert hat. Aber ich habe dafür einen spannenden Gast für euch. Ich begrüße wieder einen Läufer. Wir sind wieder in der Laufszene. Und der heutige Gast drückt auf jeden Fall den Altersdurchschnitt der letzten Folgen, möchte ich mal stark behaupten. Und ich begrüße Leander Fink.
Hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Aufnahme.
Ja, sehr schön. Quasi, wir kennen uns jetzt beide über meine Geschwister. Ihr habt euch 2021 im Sommer habt ihr euch kennengelernt im Rahmen des Deutschen Olympischen Jugendlagers und habt da quasi so eine schöne Freundschaft entwickelt. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich dich heute Abend kennenlernen darf. Und kurz zu dir. Du kommst eigentlich aus der Sportart Berglaufen, wenn ich es jetzt richtig von meinen Brüdern übermittelt bekommen habe. Ich habe keine Ahnung, was Berglaufen ist, aber da sprechen wir heute drüber. Und du hast so eine Affinität, dass du auch gerne Halbmarathon läufst. Deswegen würde ich dich jetzt quasi so auch als Halbmarathonläufer mit abstempeln. Kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen. Also ich laufe eigentlich alles ab 5000 Metern bis Halbmarathon inklusive Cross und Berg. Und genauso die Disziplinen, wo ich halt mich am besten fühle oder wo ich jetzt auch in Vergangenheit die besten Ergebnisse erzielt habe, waren halt eben im Berglauf und im Halbmarathon. Also ich würde sagen, je länger die Strecke, umso besser.
Ja, dann würde ich dich doch hier direkt mal nach deiner Lieblingsdistanz fragen.
Halbmarathon.
Halbmarathon, weil
bis
das...
Bis jetzt, ja.
Wie ist so deine Wahrnehmung beim Halbmarathon? Wie gehst du da so ans Pacing ran? Was ist so... dein Gefühl, also wenn ich jetzt mal an die Folge mit Björn Menges mich zurückerinnere, er sagte damals, er läuft am liebsten 10 Kilometer, weil das ist halt 5 Kilometer und nochmal 5 Kilometer und das tut halt geil weh und das findet er nice. Deswegen läuft er am liebsten 10.
Ja, also bei mir sieht das ein bisschen anders aus, also schon auch in die Richtung. Ich würde sagen, Halbmarathon ist halt zweimal 10 Kilometer und dann noch einen letzten, aber den unterschlägt man ja auch immer so ein bisschen. Auch während des Laufs denkt man immer so, naja, bei Kilometer 15 jetzt noch 5 Kilometer und naja, der letzte, der geht schon noch, auch beim Pacing letztendlich dann. Aber ich würde sagen, im Marathon kennt man das ja, dass so ab Kilometer 30 wird es hart und beim Halbmarathon kann man das eigentlich runterbrechen, dass es so ab Kilometer 16, 17 beim einen oder anderen auch erst ab 18 oder 19 richtig hart wird. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass man da eine relativ lange Zeit des Laufs sich noch nicht so schlecht fühlt im Normalfall.
Ja, du bist ja quasi jetzt zwei Halbmarathons schon gelaufen in deiner, ich sag mal jetzt jungen Karriere, weil du ja noch nicht so alt bist. Da wollen wir ja nachher auch nochmal drüber sprechen. Was mir meine Brüder nicht verraten haben, ist, wo du eigentlich herkommst. Ich weiß, dass du jetzt in Münster lebst. Da habe ich ja an David Schönherr vermittelt. Und wenn ich richtig informiert bin, seid ihr auch schon ein paar Mal zusammen laufen gewesen?
Ja, also es ist so, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Mainz und habe hier auch meinen Heimatverein, den TV Alzey. Das ist hier ungefähr 25 Minuten von meiner Heimat entfernt. Aber wir trainieren hier eben so in der Umgebung. Und da ist auch mein Heimtrainer. Und jetzt bin ich aufgrund meines Studiums nach Münster gezogen und da war natürlich dann die große Frage, wie ich da irgendwie Anschluss finde und auch mein Training dort vor Ort machen kann. Ich versuche natürlich am Wochenende, so oft es geht, wieder in die Heimat zu fahren und hier zu trainieren. Aber in Münster brauche ich natürlich auch irgendwie Trainingspartner oder eine Gruppe, weil auf Dauer allein zu trainieren macht mir einfach auch nicht so viel Spaß. Und da war ich ganz froh, dass ich den Kontakt zu David gefunden habe. Und ich war bis jetzt erst einmal bei ihm im Training, aber das ändere ich in Zukunft auf jeden Fall, weil ich einfach gemerkt habe, dass das echt Spaß macht, da in so einer offenen Gruppe zu trainieren.
Ja, wenn du Glück hast, dann kannst du ja demnächst auch ein paar Kilometer mit Nils Vogt abspuren, weil das sagte ja David damals auch in der Folge, dass er auch regelmäßig mit Nils seine Kilometer abspult.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also wenn David und Nils als Trainingspartner zusammenpassen, dann passe ich da vielleicht auch noch als dritter Mann rein. Wobei natürlich, ich weiß nicht, Nils macht seine Trainingskilometer wahrscheinlich deutlich schneller als ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich bei einem regenerativen Dauerlauf mal mitmachen.
Ja, also so mache ich das ja, wenn ich mit meinen Brüdern trainiere. Wenn ich quasi irgendwo einen schnellen Tempolauf mache, dann machen die ihre lockeren Sachen. Pass irgendwo. Ich kriege kein Wort raus, die können mich zuquatschen. Aber das ist ja irgendwo das, was den Sport ausmacht, ne? Dass irgendwo, auch wenn das Leistungsniveau unterschiedlich ist, dass man trotzdem das irgendwo schafft, das schnell und langsam quasi gemeinsam trainieren kann.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
So, dann lass uns mal jetzt einen Cut machen und wir komm mal zum Berglaufen, weil ich habe gar keine Ahnung. Berglaufen, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist eine Wintersportart, das ist Ski-Mountaineering, was es ja auch noch nicht so lange gibt. Wie kann ich mir Berglaufen vorstellen? Und quasi, wie kommt man als junger Mensch auf die Idee, Bergläufer zu werden?
Ich glaube, ich fange einfach mal da an, was Berglauf überhaupt ist. Und zwar kannst du es dir relativ einfach so vorstellen, es gibt zwei Kategorien. Also wenn ich das jetzt richtig erklären kann hier, aber es gibt einmal Classic Uphill und das ist quasi das einfache Bergauflaufen mit einem Startpunkt unten und einem Zielpunkt oben. Und dann gibt es noch das Up and Down, also das Hoch und oben wieder runterlaufen. Das hat dann eben deutlich viele negative Höhenmeter auch. Und es gibt dann natürlich verschiedene Streckenlängen. Also es gibt dann auch Bergmarathon und so weiter. Es geht dann schon fast auch ins Traillaufen über. Also das ist so ein bisschen Definitionsfrage. Aber ich würde sagen, der klassische Berglauf ist wirklich, man steht unten am Start und läuft irgendwo hoch und hat halt möglichst viele Höhenmeter dabei. Und ja, wie ich jetzt persönlich dazu gekommen bin, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich natürlich früher schon häufiger so Volksläufe gelaufen bin. Und dann habe ich von einem Berglauf hier in der Nähe gehört, der Donnersberglauf. Und da habe ich mich angemeldet und habe gedacht, naja, es ist halt irgend so ein Lauf, ein Volkslauf, wo ich mitmachen will. Wusste aber nicht so genau, worauf ich mich da einlasse und war dann irgendwo am Berg nach 3 Kilometern und hatte noch so 400 Höhenmeter vor mir bei einem 7 Kilometer Lauf. Und dann habe ich auch gedacht, boah, scheiße, worauf habe ich mich hier eingelassen? Und so war es dann auch im Ziel. Ich war eigentlich ganz solide, würde ich sagen, aber es hat sich sehr, sehr schmerzhaft angefühlt. Also es ist Berglauf eigentlich immer, aber da war es besonders schmerzhaft. Und da war es dann so, dass oben im Ziel stand mein jetziger Trainer, der kannte mich damals schon, aber noch nicht, also ich habe noch nicht bei ihm trainiert und der hat gesagt, was machst du hier? Also ja. Der war sehr verwundert, dass ich da auf einmal da stand, obwohl man mich vorher eigentlich nur so bei klassischen flachen Läufen gesehen hat. Und dann hat er gesagt, naja, war ja eigentlich ganz okay, komm doch mal ins Training. Und seitdem bin ich da so in der Schiene auch häufiger mal unterwegs, weil ich halt gemerkt habe, durch meine Körpergröße und mein Gewicht bin ich da wirklich ganz gut im Vergleich zu Leuten, die da auch nicht so die körperlichen Voraussetzungen mitbringen. Wobei ich dazu sagen muss, mein Trainer ist ganz normaler Lauftrainer und hat jetzt nicht irgendwie speziell Berglauf. Training oder so gemacht.
Ja, da würde mich nochmal interessieren. Du sagtest quasi, man steht irgendwo unten und läuft einen Berg hoch. Und du hast dann quasi auch schon gesagt, das ist so Trail-ähnliches. Wie sind denn quasi die Straßenverhältnisse? Also ist es wirklich wie bei einem 10 Kilometer Straßenlauf, dass es quasi breite Straßen sind, die man hochlaufen kann? Oder sind es dann doch nachher schon eher Richtung Feldwege?
Das ist relativ unterschiedlich. Also es kommt so ein bisschen auf den Berglauf an. In den Alpen ist es häufiger so, dass es dann wirklich Feldwege bzw. richtige Trails sind. Und bei den Bergläufen, wo ich jetzt angefangen habe, sind das meistens breite Straßen. Aber ich hab schon verschiedene Sachen erlebt. Also bei der Berglauf-DM war es zum Beispiel so, da war keine Straße wirklich, sondern das war mehr so Schotterwege. Und beim Großglockner waren auch keine Schotterwege oder so, sondern das war dann richtig Trail. Also da ging es richtig auf Felsen. Felsen ging es da hoch, genau.
Oh, wenn das wirklich so enge Wege sind und man quasi andere schlecht überholen kann, dann würde ich mich auch beim Berglaufen sehen. So irgendwo die ersten 10 Meter bis zum Trail, da schaffe ich schon irgendwie, dass ich vorne bin und wenn mich dann keiner mehr überholen kann.
Ja, das ist so eine Sache. Beim Berglauf muss man auch gucken, dass man sich am Anfang einen ganz guten Vorsprung rausholt, weil es wirklich auch mental auf Dauer einfach anstrengend wird, Leute einzusammeln. Also wenn man so eine 50-Meter-Lücke vor sich hat, muss man die erstmal zumachen. Das ist auch so ein bisschen die Strategie, wie ich da mal rangehe.
Ja, ich glaube auch 50 Meter am Berg sind halt nochmal anders als 50 Meter in der Ebene, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Und dann, was sind das für Distanzen? Oder geht es quasi gar nicht nach Distanz, sondern nach Höhenmeter im Berglaufen?
Das ist so ein bisschen gemischt. Also natürlich kann man sagen, wenn eine kurze Distanz mit sehr vielen Höhenmetern gelaufen wird, ist das was ganz anderes, als wenn man jetzt einen langen Lauf mit vergleichsweise eher wenigen Höhenmetern läuft. Aber es gibt dann auch so Regularien. Also zum Beispiel bei der Deutschen Meisterschaft muss das über 600 oder 700 Höhenmeter haben auf einer Strecke von mindestens so und so vielen Kilometern. Ich kann jetzt die genauen Zahlen nicht auswendig sagen, aber der Berglauf muss schon eine gewisse Anforderung mit sich bringen, um auch als Berglauf bezeichnet zu werden. Also man kann jetzt nicht sagen, dass 10 Kilometer mit 300 Höhenmetern, dass das direkt ein Berglauf ist, sondern es sollte schon dann in Richtung 10% Steigung gehen.
Oh, Wahnsinn, das klingt nach Muskelkater am Folgetag, wenn du da 10
Ja,
Kilometer mit
das
ordentlich Höhenmeter hochläufst. Das
auf jeden Fall, im Gesäß hat man dann richtig Muskelkater.
ja, ist nicht schlecht. Und was, also geht das dann quasi, gibt es diese klassischen Altersklassen wie AK20, Elite und so weiter nachher? Oder wird das da nochmal ein bisschen anders unterteilt?
Das ist eigentlich im Berglauf zu vergleichen mit mit den normalen Altersklassen. Also es gibt eben die U20-Wertung. Oder man kann es eigentlich so sagen, es gibt die Junioren und die Senioren. Und U20 sind alles Junioren natürlich. Und Senioren sind dann alle, die dann über 20 sind. Es gibt da leider keine U23 in der Altersklasse, ich jetzt wäre. Das heißt, ich trete auch quasi in der Erwachsenenklasse aktuell oder mittlerweile an. Und ja, das wird auch international so gemacht. Also es gibt auch bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften wird das dann einfach in Junioren und Senioren unterteilt.
Und was war so in deiner Berglaufkarriere dein größter Erfolg bisher?
Ich würde sagen, auf jeden Fall damals 2020 bin ich hier eben den besagten Donnersberglauf nochmal gelaufen. Ich bin den jetzt schon, ich glaube, 5 oder 6 Mal mitgelaufen. Und da war vor mir im Ziel der Timo Zeiler. Der war damals von der Berglauf-Nationalmannschaft so ein, ich weiß nicht, wie die offizielle Bezeichnung ist, aber auf jeden Fall so ein Juniorenathleten-Scout oder hat sich da auf jeden Fall so ein bisschen umgeschaut damals und stand da auch in Kontakt mit dem DLV-Berglaufberater Kurt König. Und der hat dann eben mich gefragt, ob ich da mal Lust hätte. Und ein paar Tage später hat mich der Kurt König angerufen und dann auch gefragt, ob ich für die EM eventuell bereit stünde und dass er mich beim DLV auf jeden Fall mal vorschlagen würde. Und ja, letztendlich ist das alles dann an Corona gescheitert, aber so allein die Richtung, dass ich da für die EM in Frage gekommen wäre im Juniorenbereich, war natürlich total überwältigend. Und dann habe ich auch richtig Bock gehabt, mehr Berglauf zu machen, weil ich da in Zukunft auch schon so ein bisschen hinschiele, würde ich sagen.
Ja, nicht schlechter. Ja, es sind ja manchmal so diese kleinen Sachen, dass überhaupt so im Raum steht, dass man nominiert werden könnte, ne? So, ich meine, die letzten 2 Jahre waren jetzt eh dahingehend so ein bisschen, naja, ich sage jetzt einfach mal scheiße, weil es gab so einen Haufen Wettkämpfe, die wurden auch alle angekündigt und dann war es dann so 3, 4 Monate vor dem Wettkampf haben sie dann alle doch abgesagt, weil es halt einfach nicht ging. Aber das ändert sich ja jetzt für die nächsten Zeit, hoffe ich mal, oder dass wir es jetzt geschafft haben, dass man quasi, wenn jetzt im Raum steht, man könnte, wenn es stattfindet, dass man dann auch eine ziemliche Gewissheit hat, dass man dann dabei ist.
Genau, ja, also würde ich so unterschreiben.
Ja, und du sagtest ja vorhin quasi, dass man so dieses reine Berglaufen hast du gar nicht so richtig trainiert, aber wie sieht das quasi jetzt aus? Also, wenn du jetzt sagst, du trainierst quasi für den Berglauf und das nächste Ziel ist halt eine internationale Meisterschaft, wo du gern dran teilnehmen würdest, wie sieht da so ein Trainingsalltag aus? Wie kann man Berglaufen trainieren?
Also ich glaube, im Idealfall trainiert man Berglaufen, indem man sich zum einen natürlich auch auf flachen Strecken schnell bewegen kann. Also da sollte man auf jeden Fall, das sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Also mein Training sieht so aus, ich mache eigentlich hauptsächlich 5000, 10 Kilometer und Halbmarathon-Training und streue dann immer mal wieder Bergläufe ein. Und wenn es dann jetzt wirklich auf einen Berglauf zugeht, wo ich gerne was erreichen will, wenn es jetzt zum Beispiel die deutsche Meisterschaft ist, dann mache ich vorher, ein paar Wochen vorher, fange ich dann an, auch mal wirklich 300er Intervalle am Berg zu machen, 10, 12, 15 Stück so, mit relativ kurzen Pausen. Ich habe auch schon 10-mal 1 Kilometer bergauf gemacht. Also das sind dann so Einheiten, wo man dann so ein bisschen auch dieses bergspezifische Laufen trainiert, weil das sich ja natürlich schon ein bisschen unterscheidet, einfach auch von der, ja, von der Art und Weise, wie man auch läuft letztendlich. Dann schiebt man mehr so ein bisschen über die Hüfte beim Berglauf und ja, versucht nicht so doll ja, diesen flachen Schritt zu laufen.
Ja, ich glaube, man kann ja quasi so, das ist so meine Wahrnehmung, dass man so quasi, wenn man Bergläufe macht oder Hügelwiederholungen, dass man halt auch extrem viel für seinen Laufstil tun kann, ne? Weil du bist quasi gar nicht so damit beschäftigt, so schnell zu laufen, weil das geht am Berg sowieso nicht und du hast quasi die Belastung auch, wenn du nicht ganz so schnell läufst, und kannst dafür halt so auf gewisse Kleinigkeiten am Laufstil achten. Das ist so mein Gefühl, so wie wenn ich zum Beispiel Hügelläufe gemacht habe im Winter, dass mir das so aufgefallen ist.
Das stimmt auf jeden Fall. Und vor allen Dingen muss man auch damit rechnen, dass man bei einem Berglauf nicht kontinuierlich die gleiche Prozentzahl bergauf läuft, sondern dass man ab und zu mal auch wirklich ein flaches Stück drin hat. Es können nur 300 Meter sein und da muss man auch ganz schnell aus diesem Berglaufschritt wieder umswitchen und dann auch wieder von diesem schnellen Schritt mit vielleicht auch längeren Schritten dann in den Berglaufschritt zurückkommt. Also man muss dann so ein bisschen gucken, dass man da sich auf sowas vorbereitet und nicht nur wirklich diese kontinuierlichen Intervalle trainiert.
Ja, und wenn das quasi so ständig berghoch geht, das ist ja quasi eine enorme Belastung für die Beine, weil du hast ja quasi viel, viel mehr Impact im Abdruck, ne? Weil damit machst du ja die Bewegung. Inwiefern spielt da Krafttraining bei dir eine Rolle? Also quasi so Kniebeuge, Beinpresse oder sei es auch einfach so mit dem eigenen Körpergewicht einbeinige Kniebeuge oder sowas.
Ja, also ich versuche regelmäßig, das funktioniert mal mehr, mal weniger, Stabi-Training natürlich zu machen, einfach auch für die Rumpfstabilität und das Sprunggelenk, einfach hier, dass die Füße stabil sind, das versuche ich einzubauen. Und dann mache ich eine gewisse Zeit im Training auch Kniebeugen mit ein bisschen mehr Gewicht, einfach auch um meine Oberschenkel zu trainieren. Aber da übertreibe ich jetzt nicht. Also ich mache das dann einmal die Woche oder zweimal die Woche und dann vor den Wettkämpfen setze ich das dann auch wieder ab, damit ich da einfach nicht so eine ungewohnte Belastung auch drin habe.
Aber dann, das passt ja dann für die neue Trainingsgruppe Münster ganz gut, weil David hat ja auch gesagt, dass er eigentlich so auf Stabi und Nachbereiten hat, also alleine immer gar keinen Bock.
Ja,
Wenn du auch sagst, dir fällt das alleine schwer, dann seid ihr ja jetzt schon mindestens zu zweit, dass ihr das da auch einmal die Woche gemeinsam durchziehen könnt.
Ich kenne ehrlich gesagt keinen Läufer, der das gerne macht. Also der kann sich bei mir gerne mal vorstellen, aber ich kenne keinen.
Ja, einer sitzt jetzt gerade vor dir, aber das hat eher so einen anderen Hintergrund, dass ich halt quasi sowieso, wenn ich es halt nicht mache, dann kriege ich beim Laufen extrem Probleme, so was die Gelenke angeht, weil mir halt einfach so die Grundstabilität, weil ich es halt als kleines Kind nicht so richtig gelernt habe, fehlt. Deswegen muss ich da halt regelmäßig nacharbeiten oder so. Und wenn ich dann mal 2 Wochen das nicht mache, dann sieht mein Laufstil noch beschissener aus, als er halt aussieht, wenn ich es mit Stabi mache. Also. Deswegen, ich habe da gar keine andere Wahl. Und Kniebeuge, was ist so dein Personal Bestwert so? Was beugst du da?
Da achte ich überhaupt nicht drauf, ehrlich gesagt. Also ich mache relativ viele Wiederholungen mit einem, boah, ich weiß das gar nicht. Also ich habe hier so zwei 15er-Scheiben und dann irgendwie die Stange wiegt auch noch was und dann mache ich davon einige Wiederholungen. da achte ich nicht drauf. Also ich merke am nächsten Tag Muskelkater und dann hat das auf jeden Fall gestimmt.
Ja, und was ist jetzt schlimmer? Der Muskelkater, wenn du nach Ewigkeiten mal wieder am Berg gehst laufen und da ordentlich hochbügelst oder wenn du halt nach Ewigkeiten mal wieder Kniebeuge machst?
Definitiv die Kniebeugen.
Ja, aber was ist da dein Rekord? Wie lange kannst du danach nicht gehen vernünftig?
Also ich habe zum Glück eine relativ kurze Regenerationszeit, was das angeht, aber also der nächste Tag und vielleicht auch 2 Tage danach ist es dann schon ein bisschen anstrengend, da die Treppen hochzukommen auf jeden Fall, aber dann geht das relativ schnell auch wieder.
Ja, und was mich generell noch so interessieren würde, also ich kenne jetzt Berglaufen nur über meine Brüder und dich, ich kannte das davor halt gar nicht so, dass das so eine eigene Sportart ist. Wie ist denn so die Szene in Deutschland verbreitet?
Ich würde sagen, auf jeden Fall im südlichen Teil von Deutschland, da wo es irgendwie Berge oder zumindest Hügel gibt. Also jetzt hier bei mir in Rheinhessen beziehungsweise der Pfalz, wo die meisten Bergläufe stattfinden, wo ich dann auch unterwegs bin, ist die Szene, ich würde sagen, eine eingeschweißte Gemeinde. Also da ist es schon eher unüblich, dass da jetzt bei jedem Lauf 100 neue Leute stehen. Aber in den Alpen ist das natürlich ein totaler, ich weiß nicht, Trendsport, würde ich fast sagen. Also da geht es richtig ab. Also da sind die Läufe natürlich auch ein bisschen größer und größer besetzt dann. Da gibt es auch richtig Geld zu gewinnen dann letztendlich. Da gibt es eine richtig, wie heißt das nochmal? Also von der Berglauf-Welt, also mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber von der vom Verband, vom Berglaufverband, Weltverband, organisierte Rennen, wo ich auch am Großglockner einmal mitgelaufen bin, da geht es richtig ab. Also da bin ich 50. geworden und das war halt in der Weltcup-Wertung dann schon sehr gut besetzt.
Ja, okay, also relativ wenig national, aber international dann doch weit verbreitet. Wie viele Leute machen das so in Deutschland? Kannst du das abschätzen? Also ist das so... Wie hatte das mal jemand gesagt, bei den Gehern ist das ja so quasi, die Trainingsgruppe ist gleichzeitig die Nationalmannschaft so ungefähr. So ist das im Gehsport, weil es halt so wenig machen. Ist es im Berglaufen ähnlich?
Da würde ich sagen, ist es ein bisschen anders. Also im Berglaufen ist es so, dass auch in der Nationalmannschaft häufig Leute auch aus anderen Sportarten sind, zum Beispiel aus dem Mountainbike-Bereich, aus dem Ski-Mountaineering zum Beispiel auch. Oder aus dem Traillauf natürlich, das kann man jetzt auch nicht so genau abgrenzen, aber das ist immer so bunt durchmischt aus vielen verschiedenen Teilen von Deutschland, dass das jetzt nicht die Trainingsgruppe ist, die auch gleichzeitig die Nationalmannschaft ist. Ich würde sagen, dass der Berglauf aber von der Popularität her ungefähr mit dem Gehen zu vergleichen ist, vielleicht ein bisschen mehr, weil einfach die Leute sich am Wochenende überlegen, okay, ich könnte vielleicht auch mal einen Berglauf machen und das eher noch als jetzt bei einem Gehwettbewerb mitzumachen. Also ich glaube, man wird, entweder ist man von Anfang an Geher oder wird es nie mehr. Und ich glaube, beim Berglauf kann man auch als Quereinsteiger noch sehr gut mitmachen. Also das ist jetzt eigentlich, würde ich sagen, einfach nur bergauf laufen. Und genau, also da gibt es viele, viele Quereinsteiger.
Ja, okay, also sofern man irgendwo südlich in Deutschland wohnt, dann kann man da auch gut als Quereinsteiger mitmachen. Also ich glaube, für Norddeutschland sehe ich da die Chancen noch nicht ganz so. Weil ich habe ja hier schon Probleme, mal einen Berg zu finden, wo du halt mal 2 Minuten berghoch laufen kannst, deine Hügelläufe. Da hört es ja schon auf irgendwo. Das reicht ja wahrscheinlich nicht. Du brauchst ja irgendwo nachher auch mal einen Berg, wo du mal 10 Minuten hochlaufen kannst oder so, ne?
Ja, Voraussetzung für einen Berglauf ist auf jeden Fall ein Berg, da stimme ich dir zu. Und ja, in Norddeutschland, jetzt in Münster, ist natürlich auch schwierig mit dem Berglaufen. Aber dadurch, dass ich jetzt vor meinen Bergläufen nicht so viel bergspezifisch trainiere, denke ich, werde ich auch den einen oder anderen auf jeden Fall noch mitnehmen.
Ja, oder man könnte ja quasi in Norddeutschland, wenn man so am Strand langläuft, das ist ja auch extrem anstrengend und du kommst nicht so richtig vorwärts, ob das vielleicht vergleichbar wäre mit so quasi, man läuft einen Berg hoch.
Ja, also ich kenne mich mit Sand nicht so gut aus, weil ich eben nicht aus Norddeutschland komme, aber kann ich mir vorstellen.
Ja, ich muss mal einen von meinen Brüdern einweisen und dann kriegen sie 3 Monate Zeit zum Trainieren, können da im Sandstrand rauf und runter laufen und dann schicke ich sie zu dir unten in der Pfalz, dann lauf sie mal einen Berg hoch und ich gucke mir das an.
Ja, also Mattes will ich auf jeden Fall mal einen Berg hochlaufen sehen.
Ja, ich auch. Also den sehe ich da tatsächlich gar nicht. Den
Ja,
sehe ich da
aber
nachher rummeckern, dass das so anstrengend ist und dass das so steil ist.
ich glaube, dass er da mit seiner Körpergröße ganz schön Probleme bekommen wird, auch mit seiner Schrittlänge. Also das ist halt eben dieses, dass man auch eine sehr hohe Frequenz am Berg laufen sollte.
Ja.
Und ich glaube, da hat er wahrscheinlich Probleme oder haben große Leute generell Probleme.
Ja, stimmt, das fällt mir auch auf, wenn wir so zusammen laufen gehen. Also ich habe ja schon eine langsame Schrittfrequenz, aber er hat immer eine noch langsamere. Aber macht dafür quasi, wenn andere Leute, weiß ich, wenn du jetzt 2 Schritte machst, dann macht er halt einen so, ne? Das hat dann nachher
Ja.
in der Ebene wieder einen Vorteil. Aber ja, weiß nicht, wenn ich mir dann Hannes dazu angucke, ja, Hannes wird sagen, okay, ich bin jetzt hier mitgelaufen. Ja, es war anstrengend. Ja, ich hätte vielleicht auch noch schneller gekonnt. So würde ich mir
Ja.
Hannes vorstellen, so.
Ja, Hannes ist wahrscheinlich so ein Mittelding zwischen mir und Mathis.
Ja, der hat auch so ein bisschen Spaß daran, wenn man leidet, ne? Also
Ja.
ich komme immer noch nicht drauf klar, dass er halt, weiß ich, 8 Wochen halt mit einem Ermüdungsbruch durch die Gegend gerannt ist, damit sogar auch an der Cross-CM teilgenommen hat. Und Leute, die sonst ihre Klappe sonst wie groß aufreißen, hat er abgezogen mit einem Ermüdungsbruch. Und dann quasi, weil es halt gar nicht mehr ging, weil der Fuß angeschwollen ist, selbst beim Gehen zur Uni. Und er ist wirklich auf Biegen und Brechen, nachdem man ihn quasi gezwungen hat, zum Arzt zu gehen, zum Arzt gehen und sich dann wundert, ja, okay, kein Wunder, dass ich nicht so schnell war und das wehtat.
Ja, also ich würde mir auch auf jeden Fall mal Gedanken machen, wenn ich hinterm Hannes bei der deutschen Cross-DM gewesen wäre. Aber ja, das ist ein anderes Thema.
Ja, aber nicht schlecht. Also gibt es jetzt bei dir, was Bergläufe angeht, dieses Jahr noch eine deutsche Meisterschaft?
Ja, also ich plane auf jeden Fall daran teilzunehmen. Es muss natürlich vom Termin her passen, auch mit der Halbmarathon-DM. Aber der Termin und der Ort wurde bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. Ja, es ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, wo das stattfindet, ob ich dann letztendlich teilnehmen kann. Aber ich plane schon fest
Hm.
eigentlich damit.
Okay, und dann, ich hatte heute auch noch mit jemandem gesprochen, wo es dann in naher Zukunft gibt es da ein paar mehr Infos zu dann. Hatte ich auch erzählt, dass ich heute eine neue Folge aufnehme und dass ich quasi einen Bergläufer zu Gast habe, der kannte sogar die Sportart und der hat mir dann eine Doku im ZDF empfohlen zu Laura Dahlmeier und ihrer Berglaufkarriere. Also ich kannte sie halt nur aus dem Wintersport, jetzt macht sie Berglaufen. Hast du auch schon mal mit ihr Berglauf gemacht oder wie ist das ist halt völlig an mir vorbeigegangen. Ich weiß nur, dass sie damals aufgehört hat und gesagt hat, wenn sie sich in die Uni sitzt, in die Vorlesung, dann sitzt sie neben den Leuten und die behandeln sie quasi, als wenn sie ein ganz normaler Mensch wäre. Die wissen nicht, dass sie mal Profisportlerin war. Wie ist das so in der Berglaufszene?
In der Berglaufszene, also ich persönlich bin mit Laura Dahlmeier jetzt noch nie Berglaufen gewesen. Das hat auch damit zu tun, dass sie natürlich da unten in den Alpen eher unterwegs ist und ich hier in der Pfalz. Aber ich habe das damals auch mitbekommen mit der Doku, ich glaube, das war im ZDF, wo sie begleitet wurde zur Berglauf-Weltmeisterschaft. Und da war es das erste Mal so, dass der Berglauf wirklich auch mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Also ich glaube, da haben wahrscheinlich viele Leute vorm Fernseher das allererste Mal davon gehört. Und deswegen fand ich auch ihre Nominierung letztendlich ganz, ganz gut eigentlich, weil sie für den Sport natürlich ein bisschen interessant gemacht hat, auch für Außenstehende. Ja, ob das jetzt verdient war oder so, das ist eine andere Frage, weil sie war eben, ich glaube, erste beim Zugspitz Ultra Trail und damit hat sie sich dann qualifiziert für die, das war über die Marathon-Distanz, also Bergmarathon war das in Argentinien. Und ja, also ich muss sagen, sie hat sich da am besten geschlagen und dann war es bei der WM nicht mehr so gut, aber sie hat für den Sport sehr viel in der medialen Hinsicht getan.
Ja, das ist ja quasi, wenn man jetzt so das Sportsystem in Deutschland mal betrachtet, es geht ja auch nicht immer mit darum, dass vielleicht irgendwo der Beste irgendwo mit hingenommen wird, sondern vielleicht auch derjenige, der jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Marketing, PR damit reinbringen kann irgendwo, dass da vielleicht so ein bisschen was mit aufgedeckt wird. Ich weiß gar nicht, das gab es auch schon mal Oh, war das irgendwo in der Leichtathletik mit dieser einen Läuferin, Mehrkämpferin, ich weiß gar nicht genau, die zwar nicht die Top-Leistung gebracht hat, aber die hat halt auf Instagram, weiß ich wie viele Millionen Follower, dass sie da quasi einfach die Reichweite mit ausgenutzt haben, so, weil die hat dann halt gepostet, dass sie da ist und zack, wussten es halt gleich mehr Leute, so.
Ja, also ich weiß auf jeden Fall, auf wen du anspielst. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich glaube, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle und letztendlich ist die Athletin ja, glaube ich, auch gar nicht gelaufen bei Olympia dann, sondern war dann nur in der Ersatzmannschaft für die Staffel. Aber klar, Leichtathletik und auch Berglauf sind total unterrepräsentierte Sportarten jetzt in den Medien. Und da ist jeder, der da irgendwie eine Reichweite nutzen kann, ein Segen für die Sportart. Also ich würde mir auch wirklich wünschen, dass einfach mal die deutschen Meisterschaften ganz normal im Fernsehen übertragen werden, ohne dass dann irgendwelche anderen Sachen kurz zwischendurch eingeblendet werden oder der 5000-Meter-Lauf nur die letzten 200 Meter gezeigt werden. Also das sind so Sachen, da finde ich es eigentlich immer gut, wenn es Leute gibt, die da für Aufmerksamkeit sorgen.
Ja, finde ich auch. Also ich würde mir halt lieber mal irgendwo Berglauf angucken oder auch eine Cross-DM im Fernsehen, als wenn da jedes Mal ständig Fußball gezeigt wird. So. Also man kann es halt irgendwann nicht mehr sehen und weiß ich nicht, Fußball, naja, muss jeder so seine Meinung haben. Ich meine, das war mal so das Aushängeschild irgendwo, was Deutschland auch relativ gut konnte bei Mannschaftssportarten, aber ja, wenn ich jetzt die Wahl hätte, irgendwo mal vielleicht eine neue Sportart zu gucken, um die kennenzulernen, dann würde ich lieber das nehmen, als wenn ich mir jetzt irgendwie dritte Liga Sonntagnachmittag angucken muss im Fernsehen.
Ja, also ich persönlich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich glaube, es ist natürlich auch eine Frage zum einen des Geldes und wie viele Leute sich das am Ende anschauen wollen. Aber man sieht ja zum Beispiel im Radsport, da geht das schon in eine bessere Richtung, einfach weil da mehr Geld hinter steckt. Und wenn Leichtathletik schon so wie Radsport übertragen würde, dann wäre das schon ein riesiger Schritt, würde ich sagen.
Ja, wobei der Radsport lebt ja jetzt quasi in der aktuellen Zeit davon, dass es so quasi Plattformen gibt, wo du quasi ein Abo abschließen kannst und dann kannst du quasi beliebige Rennen dann schauen. Also es läuft ja auch nicht quasi im öffentlichen Fernsehen, sondern so, also klar, nachher so Klassiker wie Paris-Roubaix oder so, da wird dann die letzte Rennstunde oder die letzten zwei Rennstunden, die zeigen sie dann bei Eurosport. Aber wenn du quasi das davor so mitverfolgen willst oder auch so Halbklassiker, da brauchst du halt eine Plattform, wo du ein Abo abschließt und dann kannst du schauen. Ich meine, aber selbst das wäre ja quasi eine Möglichkeit. Selbst das gibt es ja nicht so richtig. Dann gibt es quasi vielleicht mal einen DLV-Livestream für eine DM oder so, aber jetzt irgendwo andere Läufe gibt es halt gar nicht. Also jetzt, wenn wir dann mal jetzt so ein bisschen den Bogen spannen wollen, nachher zu längeren Distanzen wie Halbmarathon oder Marathon, ich weiß gar nicht, ob es jetzt im Nachhinein so einen größeren Bericht zum Hamburg-Marathon gab im Fernsehen.
Ja, also der Hamburg-Marathon wurde ja wirklich in voller Länge übertragen im NDR, glaube ich, war das und auch wirklich gut, auch gut moderiert.
Ah, stopp. Dann war
Ja.
das nachher wieder wahrscheinlich so ein Ding wie bei der Marathon-DM, dass das quasi in so einem separaten Stream lief, ne? Und
Also ich habe es im normalen NDR schauen können, aber da kann ich den Bogen spannen zum Berlin-Halbmarathon. Da war es nämlich so, dass der ursprünglich wirklich gut übertragen wurde, also in einer sehr, sehr umfangreichen, ich glaube, es war ein Stream, aber in einem sehr guten Stil, also mit sehr hoher Qualität. Und jetzt bei der Ausgabe, wo ich jetzt gelaufen bin, war es so, dass eigentlich nur ein Kameramotorrad mitgefahren ist, wo dann der Kameramann gleichzeitig kommentiert hat und dann immer hin und her zwischen der Elite-Frauengruppe und der Elite-Männergruppe gefahren ist und dann so ein bisschen, ja, das Geschehen da kommentiert hat. Und das war natürlich ein absolutes Downgrade zu den Übertragungen in den Vorjahren. Das finde ich so ein bisschen schade.
ja, okay, stimmt. Also Hamburg kann ich tatsächlich gar nichts zu sagen. Ich bin ja selbst Marathon gelaufen da. Zwar nicht in Hamburg, aber woanders. Deswegen habe ich das gar nicht so richtig mitbekommen. Also meist ist ja dann so bei so Großveranstaltungen vom Laufen oder sonst irgendwas. Ja, da gibt es halt irgendwo vom NDR, ARD, ZDF vielleicht so einen extra Stream. Und dann gibt es im Öffentlichen dann ohne zu streamen, gibt es dann um 23:55 Uhr nochmal so ein 20 Minuten Zusammenfassung vom Wettkampf oder so, wo ich mir dann auch denke, ja, schenkt euch das doch. wer hat denn um 23.55 Uhr Zeit, sich das anzugucken?
Ja, so kenne ich das auch auf jeden Fall.
So, das ist halt so, dann, ja, zeigt doch lieber mal sowas am Nachmittag, als da irgendwie Fußball, Snooker oder Tennis oder so.
Ja.
Ja, und wir wollen ja jetzt so quasi über deine Halbmarathon-Karriere sprechen. Du bist ja jetzt zwei Stück gelaufen, auch immer in relativ prominenter Gesellschaft, möchte ich mal so sagen. Zum Beispiel mit dem Johnny Darkel bist du ja gelaufen, beide Male in Berlin und in Hamburg. Oder Hamburg und Berlin, so war ja die Reihenfolge. Wie kommt man so quasi im jungen Alter auch darauf zu sagen, man läuft gerne halt Halbmarathon, weil das ist ja halt nachher, also ich sag mal so ein bisschen über eine Stunde auf deinem Leistungsniveau, aber es ist halt lang. Ne, du könntest halt auch eine halbe Stunde laufen und hast 10. So, was ist so deine Motivation, dein Anreiz für so Halbmarathon-Distanz?
Ja, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, je länger, desto besser ist es bei mir. Und das mit dem Halbmarathon war so ein kleines bisschen so eine Schnapsidee fast schon. Also ich habe gehört, dass es in Hamburg ist und ich habe halt eben Familie in Hamburg und dann habe ich mal so bei meiner Mutter gesagt, na, ich könnte da ja mal laufen. Und die hat gesagt, ajo, wenn du möchtest. Und dann habe ich meinen Trainer gefragt und der hat gesagt, ja, also mach das doch mal, probier es doch mal aus, vor allen Dingen, weil es eine deutsche Meisterschaft ist und man da natürlich immer sehr gut besetzte Felder hat. Und am Ende stand ich dann in Hamburg an der Startlinie und habe einfach mal wirklich völlig ohne Rennplan. Ich habe vorher noch gedacht, oh Gott, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ich weiß nicht, welchen Schnitt ich anlaufen will, was meine 10-Kilometer-Splitzeit sein wird und so. Und so hat sich das Ganze dann auch im Rennen gestaltet. Also ich bin dann in Hamburg, glaube ich, 31,59 durchgegangen auf 10 Kilometern und habe dann gedacht, ach du Scheiße, ich bin doch erst vor einer Woche, bin ich knapp 20 Sekunden schneller das erste Mal 10 Kilometer unter 32 gelaufen. Und dann direkt als Split beim Halbmarathon in Hamburg war das dann ein kleiner Schock. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich auf jeden Fall finishen, weil sonst wird es peinlich. Und so bin ich das dann auch durchgelaufen. Dann habe ich mich so ein bisschen durchgekämpft. Am Ende wurde es dann kalt, windig und auch regnerisch die letzten 3 Kilometer. Aber im Ziel war ich dann echt froh, dass ich mein Minimalziel unter die 1:10 zu kommen wirklich deutlich, deutlich geschafft habe. Und ja, das war so die Geschichte vom Hamburg-Marathon. So ein bisschen unbedarft bin ich da gelaufen, ja.
Ja, wo läuft man eigentlich den Halbmarathon in Hamburg? Also,
Das war so im Nordosten von Hamburg. Wandsbek, kann das sein?
Ja.
Ja, genau. Also es war jetzt nicht genau der Innenstadt, aber war auf jeden Fall echt eine gute Strecke. Also flach und relativ windgeschützt. Ja, also ich fand's gut dort.
Ja, okay, weil jetzt ist ja neulich auch hier Julien Jondré auch in Dings gelaufen, Hamburg Halbmarathon hat er ja gewonnen. Und die sind ja quasi da Richtung Altona, Bahrenfeld, Blankenese und so rausgelaufen. Da ging ja die Streckenführung, deswegen hat mich das interessiert. Und ich hatte das auch, also ich habe ja jetzt 4 Jahre lang da gelebt in Hamburg und habe ja quasi auch offiziell zweimal das miterleben können, wie quasi der Hamburg-Marathon ist. Und ich habe es auch jetzt erst dieses Jahr tatsächlich so richtig mitgecheckt, dass sie ja quasi eine große Runde so durch Hamburg laufen. Ich dachte, sie laufen immer 2 kleine, aber das ist mir dann jetzt dieses Jahr auch erst bewusst geworden, dass das ja wirklich durch die ganze Stadt geht.
Ja, genau. Also die DM, die war ja im Rahmen des, ich glaube, des PSD-Halbmarathon. Und ich weiß jetzt nicht, ob der andere Halbmarathon im Rahmen vom richtigen großen Marathon war. Aber ich glaube, es sind wahrscheinlich 2 unterschiedliche Halbmarathons, ja. Genau.
Ja, wir hatten ja in so einem Vorabgespräch mal so ein bisschen vorhin auch so drüber gesprochen, was es denn überhaupt heißt, so wenn man sich nur auf den Sport konzentrieren kann oder wenn man dann, weiß ich, nebenbei noch Berufsausbildung macht, studieren geht oder arbeitet oder so weiter. Und das ja quasi nochmal doch so ein spürbarer Unterschied ist, wenn du quasi 40 Stunden Ausbildung die Woche machst und noch trainieren musst. Und dann quasi dein Halbmarathon läufst, als wenn du halt quasi, ja, als wenn dein Job quasi Laufen ist. So, glaubst du denn, es wäre quasi nochmal so damals anders gelaufen, wenn du da nicht so diesen Stress mit der Ausbildung gehabt hättest?
Ja, glaube ich eigentlich schon. Also es war so, dass ich in meiner Vorbereitung natürlich auch, weil es so ein bisschen kurzfristig war, bin ich 3 Wochen 40 bis 50 Kilometer gelaufen. So ein bisschen Erholung und dann 80 Kilometer Wochen 3 Stück. Und dann bin ich schon den Halbmarathon gelaufen. Und ich glaube, wenn ich einfach einen besseren Aufbau gehabt hätte, wäre da bestimmt zeitlich auf jeden Fall noch was gegangen. Aber man muss natürlich, wie du das sagst, immer gucken, wie das funktioniert mit der Ausbildung, die ich damals gemacht habe, wo ich eben erst dann ab 16 Uhr frühestens trainieren konnte und andere machen in der Zeit 2 Einheiten irgendwo auf 3000 Metern oder sind in Kenia 4 Wochen oder sonst wo. Und dann wünscht man sich natürlich insgeheim schon auch, dass man diese Möglichkeiten hätte, weil man fragt sich dann natürlich, ob man nicht vielleicht doch unter die 1,7, 1,6 oder sogar noch schneller laufen könnte, wenn man solche Möglichkeiten hätte, ja.
Ja, ich glaube ja nachher, dass so ab Halbmarathon-Distanz spielt auch die Ernährung extrem eine Rolle. Das ist so meine Wahrnehmung. Ich habe früher auch immer so gedacht, ja, scheiß auf Ernährung beim Wettkampf und so, passt schon irgendwie. Aber das habe ich jetzt so das letzte Jahr auch so ein bisschen nochmal neu schätzen gelernt, dass Ernährung wirklich so ein limitierender Faktor werden kann. Also vielleicht jetzt nicht bei 10 Kilometern und auch vielleicht nicht, wenn du halt Halbmarathon so wirklich um die 60 Minuten läufst. Aber ich glaube, nachher alles, was nachher über 60 Minuten geht, irgendwo 65, ab da kann es wirklich eine entscheidende Rolle spielen, weil das ist ja nachher wirklich auch eine Belastung. Also quasi Halbmarathon für dich ist jetzt wahrscheinlich in Anführungsstrichen locker 10 Kilometer zweimal. Aber du hast ja trotzdem extrem hohen Umsatz und quasi musst du ja auch die Speicher wieder füllen und irgendwo glaube ich, dass du vielleicht so eine Stunde kriegst du auch ganz gut ohne überbrückt, aber ich glaube, es würde auch besser gehen, wenn du vielleicht auch ein bisschen was fühlst auf dieser einen Rennstunde, weiß ich, sei es für die letzten 4, 5 Kilometer, wo du ja vorhin auch sagtest, so ab da wird es halt hart, dass das vielleicht auch so nochmal so ein 10% ausmachen kann.
Ja, also ich glaube auf jeden Fall auch, dass Ernährung im Trainingsalltag natürlich eine große Rolle spielen kann. Da bin ich aber ehrlich gesagt, ich achte nur drauf, halt, wann ich was esse, also dass ich jetzt nicht direkt vor dem Training noch eine Pizza esse oder so. Aber was, denke ich, da sollte man sich vielleicht auch so ein bisschen frei machen von, dass man sich da nicht zu sehr irgendwie limitiert oder sich da irgendwie irgendwas aufzwingt. Weil es soll ja auch immer noch Spaß machen. Und beim Halbmarathon selbst oder beim Wettkampf habe ich jetzt auch mit Fueling gar keine Erfahrungen oder so. Ich werd vom Hannes immer so ein bisschen angestachelt, dass ich mal ein Gel nehmen soll. Aber ich bin da auch, also ich bin ehrlich, mir schmecken diese Gels nicht so wirklich. Und ich habe es bisher auch immer ohne gut durchbekommen. Vielleicht sieht das anders aus, wenn ich mal einen Marathon laufe. Aber ich glaube, ich bin einfach nicht so der große Kulinar, was das angeht, beim Laufen zu essen. Ja,
ich hatte mich jetzt halt auch wirklich so die letzten Wochen mal so intensiv mit beschäftigt, weil das fing eigentlich letztes Jahr an, so wo ich dann festgestellt habe, okay, auf dem Rad ist das so Ernähren gar kein Problem. Aber wo ich halt aufpassen muss, ist halt dann nachher beim Laufen. Also weil ich kann zum Beispiel beim Laufen komischerweise nicht die gleiche Menge aufnehmen wie auf dem Rad, so, weil dann kriege ich halt übelst die Magenprobleme. Und das musst du halt so trainieren, das habe ich jetzt auch im Rahmen meiner Marathon-Vorbereitung extrem gemacht. Ich habe wirklich das so weit ausgereizt, dass ich versucht habe, rauszufinden, wo ist so der Punkt an Kohlenhydraten pro Stunde, die ich aufnehme, dass es quasi mir nicht um die Ohren fliegt irgendwo, dass ich Magenprobleme bekomme und so, dann habe ich das irgendwann rausgefunden und irgendwo liegt jetzt eine Differenz von 30 Gramm Kohlenhydraten, die ich ungefähr aufnehmen kann, zwischen Rad und Laufen, ohne dass ich da so Probleme kriege. Und das ist so der erste Punkt, wo ich sage, okay, das ist vielleicht normal, aber das musst du ja quasi auch wissen, dass wenn du dann irgendwann mal eine Langdistanz machst oder so, dass du jetzt nicht sagst, okay, du haust hier einfach alles sinnlos rein wie auf dem Rad, weil sonst rennst du nachher jedes Dixie an. Und dann musst du ja auch diese Konstant halt so ein bisschen trainieren, sodass du halt auch dich zwingst, mal im Training das so wenigstens mal annähernd die Ernährung im Wettkampf zu konsumieren, dass du einfach das gewöhnt bist, ne? Weil es gibt ja noch Leute, die interessiert das halt gar nicht und die wollen dann halt eine Mitteldistanz machen und haben sich halt mit allem möglichen Scheiß beschäftigt. Die haben sich überlegt, ja, mit welchem Helm kann ich die meisten Watt einsparen und welches Hotel ist am dichtesten am Start und Ziel und weiß ich nicht was alles und haben sich aber mit der Ernährung, weil sie es einfach unterschätzt haben, gar nicht beschäftigt und denen fliegt halt dann der komplette Wettkampf um die Ohren, weil sie halt auch gar nicht, weil sie es nicht geübt haben, nichts runterkriegen beim Wettkampf. So das Gleiche, was du jetzt auch sagst. Du sagst halt, dir schmeckt das nicht, deswegen trainierst du es nicht, deswegen kriegst du es auch nicht runter. Das ist ja vielleicht nochmal eine ganz andere Sache, als wenn man sich überhaupt gar nicht mit der Thematik beschäftigt und es deswegen nicht schafft. So, das ist ja, fängt ja schon an beim Trinken, beim Laufen. So, das ist ja auch schon so eine relativ ungewohnte Sache. Und mir sagte mal jemand, dass man eigentlich beim Sport spätestens nach so 35 bis 40 Minuten anfangen sollte, mal was zu trinken, damit die Nervenenden gut versorgt werden. So und
Ja, also ich glaube auch, also ich bin jetzt beide Marathons wirklich komplett ohne alles gelaufen. Also ich habe weder was getrunken noch was gegessen. Ich gucke halt, dass ich mich vorher gut ernähre und alle Speicher auffülle. Und dann zur Not esse ich vorher nochmal ein Stück Brot oder eine Banane. Also ich mache da jetzt auch keine große Wissenschaft irgendwie draus. Aber das stimmt schon auch, was du sagst. Also im Triathlon ist das natürlich von der Belastungsdauer auch nochmal deutlich, deutlich extremer. Und man kann sich da schon auch noch mal mehr die Speicher leeren auch. Und ich glaube, da muss man dann spätestens, wenn man beim Triathlon ist, sollte man sich auf jeden Fall mit Ernährung beim Wettkampf beschäftigen. Und das Üben im Training ist natürlich auch sowas. Wenn man das vorher nie gemacht hat, dann ist das im Training, oder besser gesagt, wenn man das im Training nie gemacht hat, dann ist es im Wettkampf auch eine relativ hohe oder dann ist eine relativ hohe Gefahr, dass man auch einfach was falsch macht oder dass man halt dann eben Probleme bei der Verdauung bekommt. Und da glaube ich auf jeden Fall, dass das Training maßgeblich dafür ist, dass man erfolgreich auch sich ernährt im Wettkampf.
Wenn wir da jetzt mal so ein bisschen überlegen, das ist ja dann, es gibt natürlich auch immer Leute, die dabei völlig übertreiben, die halt quasi jedes Training, egal welche Intensität, sich da ihre Wettkampfernährung so reindrücken bis zum geht nicht mehr. Das ist natürlich auch ein bisschen am Ziel vorbei. Aber so ein bisschen das so auch mal so einfach etappenweise, ich glaube schon, dass das nachher auch auf so einem gewissen Leistungsniveau, glaube ich, den Unterschied macht. Also ich führe da auch mit Mathis regelmäßig so ein bisschen die Diskussion, ob es jetzt die Profis machen oder nicht und wie sie es machen. Aber ich glaube, spätestens nachher ab Halbmarathon-Distanz oder Marathon sind die auch dabei und sich verpflegen sich dabei. Es geht ja einfach gar nicht. Also die Speicher sind halt leer nach einer Stunde. So, und dann ist vielleicht beim Laufen nochmal so ein bisschen der Vorteil, dass du ja quasi die Speicher komplett leer machen kannst, dann dauert es eine Woche und dann könntest du ja theoretisch auch schon wieder den nächsten Halbmarathon laufen. So ist so meine Wahrnehmung. Aber wenn du nachher eine Mitteldistanz machst, da bist du halt so drin, da brauchst du auch erstmal 2, 3 Wochen quasi, bis du sagen kannst, okay, jetzt könnte ich vielleicht wieder eine neue machen, aber wie sinnvoll das ist, sei dann auch mal dahingestellt.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie war jetzt dein Halbmarathon in Berlin?
In Berlin bin ich knapp, ich glaube, es waren am Ende 13 Sekunden über meiner Bestzeit aus Hamburg gelaufen. Also in Hamburg bin ich 1 Stunde 8, 37 gelaufen und jetzt in Berlin irgendwas um die 8, also 1,850, irgendwie knapp drüber, glaube ich. Und damit war ich sehr zufrieden. Also ich habe mir natürlich vorgenommen, schneller zu laufen als meine Bestzeit, möglichst nah in Richtung 1,7, weil das eben diese Nationalkader-Quali in der U23 in dem Jahr ist für meinen Jahrgang. Aber mit der Vorgeschichte, dass ich eben kurz vorher meinen Studienplatz in Münster bekommen habe und ich dann umziehen musste, hatte ich natürlich irgendwie so ein bisschen andere Sachen im Kopf und das Laufen stand dann erstmal eher im Hintergrund. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich werde auf jeden Fall in Berlin laufen, weil war schon alles gebucht. Und dann bin ich da gelaufen und war dann super froh, dass ich trotz der eher ja, nicht optimalen Vorbereitungen dann einfach quasi auch meine Zeit bestätigen konnte. Und ich bin da jetzt zuversichtlich, dass ich im Herbst schneller laufen werde.
Was ist denn das eigentlich für eine Pace, fällt mir da so ein? Das ist nachher so eine Geschwindigkeit, die ist für mich irrelevant, weil das schaffe ich wahrscheinlich eh nicht zu laufen so.
Also ich glaube, das ist so um die 3,15 pro Kilometer gewesen.
Schau, ey. Alles klar, ich könnte den letzten Kilometer könnte ich dir Tempo machen. Aber
Also
ich
ja.
lass die 20 weg und dann laufe ich den letzten Kilometer Tempo. Das schaffe ich.
Du kannst mir auch gerne den ersten Kilometer Tempo machen, weil ich da in Hamburg auf jeden Fall überpaced habe. Ich glaube, da bin ich 3,4 gelaufen oder so.
Ja, aber es gibt ja auch jemanden, der hast du so bei diesen ganzen Volksläufen oder so, der läuft immer so gefühlt, jede Distanz läuft er so auf Weltrekord an den ersten Kilometer.
Ja, ich liebe das. Ich finde das super lustig, wenn da eher unerfahrene Läufer dann richtig, richtig schnell angehen. Also natürlich tut es
Nee.
mir dann leid, wenn die einbrechen, offensichtlich,
Nee,
aber ich finde
ach.
das immer ein super lustiges Bild. Also.
Ja, nee, bei dem ist das gar nicht so. Der ist schon relativ erfahren und weiß eigentlich, was er tut, aber der ballert halt einfach immer so los auf Weltrekord und dann, der braucht halt so, der kann das nicht einschätzen, so weißt, die Geschwindigkeit, dann den ersten Kilometer braucht er immer, um seine Geschwindigkeit dann zu finden. Das ist immer so.
Ja, so einen kenne ich auch. Also wir haben in meiner Trainingsgruppe einen, der sich auch nicht so, also der hat einfach nicht so das Gefühl für Tempo und Zeiten, und der ist 5 Kilometer gelaufen und den ersten Kilometer dann, ich glaube, in 2,59, was für ihn natürlich zu schnell war. Und dann hat er hinterher gesagt, naja, 1 Kilometer Bestzeit und 4 Kilometer auslaufen. Das fand ich auch lustig.
Ja, Berlin fällt mir noch hier Jonathan Dahlke ein. Der hat ja da richtig einen rausgehauen und hat da so auch einige gestandene Profis abgezogen. In Hamburg warst du damals noch vor ihm. Jetzt hat er quasi richtig randaliert. Wenn man jetzt mal so das sieht, klar hat er jetzt auch jetzt das letzte Jahr relativ viel investiert in den Laufsport. Aber quasi, das ist ja so ein Zeitsprung von 6 Minuten. Glaubst du, dass das bei dir jetzt auch jetzt über den Jahresverlauf vielleicht nicht 6 Minuten, aber doch so 3, 4 Minuten, dass du das packst, jetzt, wenn du dich so ein bisschen eingegroovt hast und da in der Trainingsgruppe Münster gute Partner hast?
Also ich glaube zum einen, dass beim Jonathan das in Hamburg nicht an seinem Leistungsvermögen oder das hat nicht sein Leistungsvermögen widergespiegelt. Ich glaube, er hatte einfach echt einen schlechten Tag und er war da sicherlich in der Lage, mindestens eine 64, 65 zu laufen. Und jetzt in Berlin hatte er, glaube ich, einfach eine wirklich gute Vorbereitung und deswegen konnte er da auch so richtig krass laufen. Ich glaube, es war dann eine 62 hoch oder so, was er da letztendlich gelaufen ist. Also wirklich eine richtig starke Zeit. Ich glaube, bei mir persönlich ist auf jeden Fall auch eine Verbesserung drin. Jetzt nicht in so einem Bereich von mehreren Minuten, aber ich glaube, dass ich also 4 bis 5 Wochen vor dem Berlin-Marathon auch in einer Form gewesen bin, wo ich eine 1,7 tief hätte laufen können. Und das ist auch das, wo ich am Ende des Jahres eigentlich sein möchte. Also ich würde schon gerne so in Richtung 1,6 hoch bis 1,7 tief, da würde ich gerne laufen. Und ich glaube auch, dass das drin ist.
Ja, da fällt mir noch mal ein, das ist mir jetzt neulich beim Marathon auch so ein bisschen bewusst geworden. Wenn man jetzt so spricht und sagt, naja, man macht jetzt so, weiß ich, sein Intervalltraining und läuft die halt, weiß ich, von 3,30 bis 3,35, dann ist das halt quasi so 5 Sekunden quasi pro Kilometer, die ja quasi gar keine Auswirkung so richtig haben. Ne? Ob du jetzt eine 3,35 läufst oder eine 3,30, so du bist halt nicht wirklich entspannter, wenn du 3,35 läufst oder auch nicht viel mehr kaputt, als wenn du das bei 3,30 läufst. Und irgendwo bei 5 Kilometer und 10 Kilometer macht es auch noch gar nicht so den großen Unterschied, wenn du 5 Sekunden im Schnitt langsamer bist oder nicht. Aber ab Halbmarathon und Marathon summiert sich das halt, ne? Und da muss man sich mal vorstellen, das sind ja dann quasi beim Marathon, wenn du jetzt 5 Sekunden langsamer im Schnitt läufst, sind das ja fast 4 Minuten, die du halt einfach insgesamt nachher langsamer bist. Was das eigentlich für eine krasse Zeit und Distanz ist, die da so drinne steckt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und das ist auch, wenn man sich hinterher so ein bisschen so seine Splits anschaut, immer so die Überraschung, was hat man wann gemacht und wie hat man dann später darauf reagiert. Also da gibt es dann auch jeweils die Kurven, die dann eher nach unten gehen zum Ende hin. Oder wenn man es schafft, noch einen Negativsplit zu laufen, ist natürlich optimal. Ja, bei mir zum Beispiel in Hamburg war das so, dass ich dann Kilometer 11 irgendwie eine 3:0 gelaufen bin und ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe das dann erst hinterher gesehen, dass das so war. Aber das sind dann so Sachen, die passieren einfach und irgendwann bezahlt man dann dafür.
Ja, passiert mir auch ständig, dass ich irgendwo zwischendurch mal einen Kilometer in 3 Minuten laufe.
Ja, also
Fa fast, fast bei, fast bei jedem Lauf.
das ist ja bei mir eine Spanne gewesen von 5 bis 10 Sekunden, die ich da irgendwie mal die Pace ja angezogen habe. Ich bin sicher, da war vielleicht irgendwie ging es da bergab oder irgendwie ich musste eine Gruppe erreichen. Das ist natürlich immer so ein bisschen situativ abhängig, wie man dann läuft. Aber wie gesagt, man bezahlt dann früher oder später auch für so einen Kilometer.
Ja, das ist so auch wirklich, also wenn ich jetzt mal so von meinem Marathon-Event letztes Wochenende so ein bisschen berichte, du hast ja wirklich so die Leute, die halt ambitioniert da, also ich hatte ja so das Ziel, irgendwo so 3 Stunden ein bisschen drunter zu laufen. Das ist nachher irgendwo so 4:12 Pace, 4:15. Du hast immer die Leute dabei, die dann quasi wirklich den ersten Kilometer so 3:50, 4 Minuten wirklich anlaufen, aber du siehst ihn eigentlich auch an, dass sie quasi nicht das Leistungsvermögen haben, was du hast. Und du läufst dann vielleicht, weil du Negativsplit laufen willst, irgendwo mit deinen 4:20, 4:25 an. Dann laufen die 5 Kilometer vor dir. Und dann, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt geht der Hebel um und du gehst so auf Marathongeschwindigkeit ein bisschen drüber, dann dauert es vielleicht nochmal 2 Kilometer, bis du sie eingeholt hast. Und die siehst du halt dann einfach nie wieder. Ne, so, die kommen dann halt eine halbe Stunde nach dir ins Ziel. So,
Ja.
das ist halt so das, wo ich sagen würde, da was meine große Stärke ist, dass ich halt im Kopf relativ stark bin und quasi mich von sowas nicht aus der Ruhe bringen lasse. Wenn ich quasi eine Pacing-Strategie habe, dann wird die halt durchgezogen, egal was die anderen machen. So, das war dann auch, ich hatte ja verschiedene Test-Events gemacht, so für im Rahmen meiner Marathon-Vorbereitung, wie zum Beispiel auch den Halbmarathon in Ueckermünde. Ich wusste, ich kann halt irgendwo 1:25, 1:26, da komme ich hin mit meiner Pacing-Strategie. Also ich wusste, was hinten rauskommt und bin dann halt wirklich das so konstant durchgezogen und bin dann quasi von Platz 10 nach den ersten 7 Kilometern auf Platz 3 vorgerannt, so, weil ich halt wusste, wo es hingeht. Und das ist so das, was ja auch da nachher quasi die Spreu vom Weizen kennt, dass man sich und seinen Körper halt kennt, dass man weiß, was man tun kann und was nicht, ne? So,
Ja.
und so, ich glaube, du weißt auch ganz genau, wenn du halt an die Startlinie gehst, dass du halt nach dem ersten Kilometer weißt du, du hast einen guten Tag oder du weißt, das wird halt scheiße. Und wenn du halt weißt, dass du einen guten Tag hast, dann bist du halt auch nochmal mental ganz anders drauf und gehst halt auch nochmal übers Limit, so, ne? Ganz anders, als wenn du halt merkst, oh, boah, heute C. Wird eh schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich immer so diese Erfahrung, die man dann sammelt. Und ich glaube, da bin ich auch noch persönlich gar nicht da angekommen, wo ich sein will von der Erfahrung. Wie man jetzt auch in Hamburg gesehen hat, da bin ich ja völlig drauf losgerannt am Anfang. Da haben sich sicherlich auch einige um mich herum gedacht, ja, ob ich das so durchhalte. Aber ich glaube, wenn man einfach so ein bisschen, ja, ich glaube, man sollte einfach viele Läufe machen und möglichst viel ausprobieren so und gucken, wie reagiert der Körper drauf, was ist besser, eher so ein bisschen defensiv anlaufen oder wirklich offensiv, damit man am Ende das Gefühl hat, man hat alles gegeben. Das ist so Typsache und ich glaube, das kommt mit der Zeit und ja.
Ja, das ist auch nochmal so vielleicht ganz, ganz witzig, ehe wir dann mal so ein bisschen zu den Rubriken gehen. Ich habe ja, bevor wir uns hier jetzt getroffen haben, mit meinem Coach nochmal so ein bisschen gesprochen, nochmal ein bisschen über Marathon ausgewertet und wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht, weil jetzt ist quasi eigentlich noch 1 Monat bis zu meiner ersten Mitteldistanz. Und er hat mich so gefragt, was denn so meine Vorstellung von diesem Wettkampf sind, was so meine Ziele sind, weil hier in Güstrow aktuell die Schwimmhalle immer noch zu. Die hätte eigentlich schon längst wieder auf sein sollen, aber warum auch immer, weiß ich nicht. Hat die halt noch nicht auf und ich mache das dann quasi, versuche ich so die Vereinszeiten in Rostock zu nutzen. Das ist aktuell halt so 1 bis 2 Mal die Woche, wo ich dann schwimmen kann. Das heißt, Schwimmen ist bei mir aktuell eh grottig. Und ich habe dann so quasi auch für mich festgestellt, weil ich von der einen oder anderen Person den Hinweis bekommen habe, weil es mir nach den Wettkämpfen immer so gut geht, dass ich ja mein Limit noch gar nicht so richtig ausgereizt hätte mal so, ne, weil quasi meine Pacing-Strategie immer aufgegangen ist und so dann vielleicht so der Montag nach dem Wettkampf war dann halt so ja, aber Dienstag ging es mir eigentlich schon immer wieder richtig gut. So hat man mir gesagt, ja, du warst ja noch nie so richtig am Limit, dir ist so ein Ding noch nie richtig um die Ohren geflogen und jetzt habe ich mir zum Beispiel für die nächste Mitteldistanz, die ich vorgenommen habe, vor mir habe vorgenommen, einfach mal das Limit wirklich auszureizen, so kontrolliert das Ding durchzuziehen. Also quasi, ich habe ja letztes Jahr hier in der Podcast-Folge nach Duisburg, wo wir so das Rennen ein bisschen beschrieben haben, da war es ja auch so, das war halt extrem kontrolliert, das war halt am Ende eine geile Zeit, auch mit Halbmarathon-Bestzeit und so weiter, aber es war halt kontrolliert und jetzt starte ich dieses Jahr wieder in Duisburg und möchte jetzt quasi in Hamburg bei der Mitteldistanz dann einfach mal so offensiv Radfahren, dass ich dann vielleicht so auch bei Kilometer 16 im Halbmarathon merke, okay, das wird jetzt C, die letzten vier, so und ne, dann einfach so das und das ist so, glaube ich, eine Erfahrung, die man auch mal als Athlet machen muss, dass man wirklich mal sagt, man geht dieses Risiko ein, dass einem das ganze Ding komplett um die Ohren fliegt und das Ziel ist jetzt für den Wettkampf einfach kontrolliert offensiv zu fahren, also jetzt nicht so behindert da reinfahren oder so offensiv Radfahren, dass quasi am Ende gar nichts mehr geht beim Laufen, sondern wirklich so, ja, dass es halt so, weiß ich, nur zu 10% schief geht nachher hinten raus, ne? Aber so halt einfach mal testen.
Ja, also ich glaube auch, also Risikobereitschaft muss man bei sowas immer mitbringen, egal bei welcher Herausforderung. Aber man sollte natürlich auch seine Stärken kennen. Bei dir ist es ja ganz klar das Radfahren. Und wenn man dann, diese Stärken auch ausnutzt, dann kann man am Ende auch dann vielleicht die 1-2 Minuten, die man dann übers Laufen verliert, da kann man dann drüber hinwegsehen, wenn man einfach wirklich das beim Radfahren rausgefahren hat, was man will.
Denke ich nämlich auch, also dass 10 Minuten auf dem Rad gut machen und 2 Minuten beim Laufen verlieren, ja, dann sind das immer noch 8 Minuten, die man plus gemacht hat. Das ist, glaube ich, ein Kompromiss, den man eingehen kann.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, dann lass uns mal so ein bisschen zu den Rubriken kommen und ich würde sagen, wir starten mal mit der Überraschung der Woche.
Ich glaube, das war bei mir der Hamburg-Marathon und zwar einfach, dass Florian Röser den gewonnen hat, von dem man jetzt eigentlich in Vergangenheit noch nicht so viel gehört hat. Das fand ich ganz cool, irgendwie, dass da mal ein neues Gesicht so wirklich so einen großen Marathon gewonnen hat und nicht die bekannten Philipp Flieger und Johannes Motschmann, für die ich mich natürlich auch total gefreut hätte. Aber das war irgendwie eine große Überraschung. Und da gibt es eine lustige Sache, und zwar der Philemon Abraham, der jetzt sein Debüt gelaufen ist, beziehungsweise der es nicht zu Ende gebracht hat, aber der da gerne sein Debüt gelaufen oder gefinisht hätte, der war ja ganz lange da in der Führungsgruppe mit drin. Und mit dem saß ich am Großglocknerberglauf noch zusammen bei der Pasta-Party am Tisch und habe erzählt. Und das war ganz lustig, den jetzt da gesehen zu haben.
ja, nicht schlecht. Der Abraham, der ist doch auch Cross gelaufen, kann das sein?
Genau, der war bei der Cross-EM in Dublin, jetzt ja. Im Dezember.
Stimmt, ja. Dann kommt das daher, daher kam mir der Name bekannt vor, alles klar.
Ja, und er war der beste Deutscher sogar.
Ja, das stimmt auch. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, also bei mir, es gibt einfach, die Woche war so viel los, ich habe viel zu viele Überraschungen, was so quasi, was ich hier jetzt erzählen könnte. Also ich würde mich jetzt auf zwei Sachen festlegen. Das eine ist, dass ich heute mit jemandem gesprochen habe von einer Plattform, was die nächsten Wochen und Monate hier so ein bisschen ausgearbeitet wird. Da darf ich jetzt oder kann ich jetzt noch nichts zu sagen, aber wird kommen und es wird, glaube ich, für viele interessant. Das ist so eine Überraschung, dass sich das jetzt so ergeben hat. Und dann würde ich noch ein bisschen was auf die Umwelt vielleicht mal sagen wollen. Und zwar war jetzt die Tage ein seltenes Wetterphänomen zu erkennen, zumindest hier in Norddeutschland. Und zwar konnte man jetzt hier so Sahara-Sand in der Luft wahrnehmen. Das ist so, hier in Norddeutschland ist das was ganz Seltenes, was ganz Besonderes. Wenn man mal auf Lanzarote war oder so, da hat man das jedes Jahr im Januar, Februar. Deswegen, das war so das, was mir aufgefallen ist, weil ich dachte heute, als ich nämlich draußen war, Boah, scheiße, ist das dunkel draußen, jetzt regnet es gleich, wirst du wieder nass. Ja, und dann saß ich im Auto und dann hatten die das im Radio gesagt und dann habe ich eins und eins kombiniert und dann, deswegen, das ist so mal ein bisschen off vom Sport.
Ja, das finde ich ganz lustig, dass du das sagst, weil bei uns ist der Sahara-Staub hier im Süden schon länger angekommen und ich war gefühlt fünfmal in der Waschanlage und habe mein Auto neu sauber machen müssen, weil das komplett gelb-rot war von diesem Sand.
Ja, also an sich ist das ja krass. Man muss sich mal vorstellen, wie weit die Sahara von uns weg ist und dass das hier so ankommt.
Ja, das stimmt.
Dann da erstmal jetzt dickes Sorry an alle. Ich weiß, ich schulde euch noch sechs Songs für die laktatische Playlist. Ich sammle jetzt einfach heute wieder ein oder zwei, die ich dann noch mit draufpacken muss. Ich hoffe wirklich, ihr schafft es denn jetzt am Wochenende mal das endlich zu machen. Was packst du rauf auf die laktatische Playlist?
Von mir kommt We Own It von 2 Chainz und Wiz Khalifa.
Oh, nicht schlecht, das ist ja auch schon ein paar Tage alt, das Lied, aber bockt,
Ja,
ja.
ist auf jeden Fall bei einer Intervalleinheit oder einem Fahrtspiel kann man das sich auf jeden Fall geben.
Ja, ich bin ja auch manchmal so ein bisschen in den 80ern hängen geblieben und so und zelebriere eigentlich so die Musik aus den 80ern, 90ern. Und ich würde draufpacken, Dancing into Danger. Interpret weiß ich gar nicht, das habe ich mir nicht gemerkt, aber wenn man das Lied hört, man wird es kennen und ich hoffe, euch gefällt es. Dann, was ist so dein Lieblingsworkout?
Also grundsätzlich trainiere ich eigentlich alles gerne. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, mit wem oder zu welcher Tageszeit oder wo. Aber ich mag total gerne so 10 mal 1000. Egal in welcher Pace. Also am liebsten natürlich, wenn ich alle in der Vorgabe schaffe. Aber ich finde auch Tempo-Dauerläufe cool, die dann eher so in Richtung 90% von der Rennen-Pace dann gehen. Oder auch einfach ein klassischer Longrun am Sonntag mit guten Freunden. Also das finde ich eigentlich, das ist eigentlich das Beste am Laufen.
Ja, was heißt bei dir, wenn ich alle in der Vorgabe schaffe? Also bei den meisten ist es ja so, es gibt eine Vorgabe und dann ist so irgendwo, das ist so, weil in der Natur des Athleten, dass wenn es eine Vorgabe gibt, die Vorgabe muss übertroffen werden. Das heißt, weiß ich, wenn du jetzt 10 mal 1000 in 3 Minuten laufen sollst, dass dann auf einmal 10 mal 1000 in 2,50, 55 gelaufen wird. Ist das bei dir auch so oder?
Ja, also ich habe gemerkt, dass ich mit der Zeit, dass ich mit der Zeit immer so ein bisschen erst mich aufwärmen muss bei so einer Einheit. Also es ist dann schon so, dass ich die ersten Versuche einfach erstmal in der Zeit zu laufen, in der Vorgabe. Also bei 3:0 dann auch wirklich 3:0 laufe. Und das schraube ich dann so, wie ich mich fühle, jeweils dann runter. Also bei 10 mal 1000 fange ich dann an, mache die ersten 2, 3, 4 in 3:0 und dann gehe ich runter so Richtung 2:50. Je nachdem, wie die Pause natürlich ist, aber ich versuche dann eigentlich immer die Vorgabe zu übertreffen. Also wenn nicht, dann bin ich eigentlich nicht zufrieden mit der Einheit.
Ja, okay, das ist eigentlich so, da kannst du mit jedem drüber reden, so ist es bei allen so. Wenn es eine Vorgabe gibt, die muss unterboten werden, das ist einfach phänomenal.
Ja, das ist die Natur des Athleten, wie du schon gesagt hast.
Und wer ist so dein Lieblingstrainingsbuddy?
Eigentlich trainiere ich mit all meinen Trainingspartnern sehr gerne. Also es ist immer so, wenn ich eine Einheit habe, wo ich natürlich Kurzintervalle, so 200er mache, dann trainiere ich am liebsten mit meinen Freunden Marvin und Simon, die eher so 1500 laufen, weil die einfach mich da sehr pushen können. Und wenn ich Tausender mache, da habe ich meinen Kumpel Christoph, der ist noch ein Stück jünger als ich, aber der läuft dann meistens einfach ein bisschen hinter mir und wir haben dann die Pause zusammen. Also das ist eigentlich immer so, wenn ich jemanden habe, der mit mir zusammen trainiert, dann passt das eigentlich immer. Also ich komme mit allen meinen Trainingspartnern sehr gut klar und ich gucke immer, dass ich auf die Distanz entsprechend jemanden dabei habe, der mich ein bisschen pusht.
Ja, und was wäre so ein Wettkampf, wo du sagst, den würdest du unbedingt gerne mal machen in deiner Laufkarriere?
Uff, also ich würde auf jeden Fall gerne mal einen Marathon laufen und da gehört natürlich der Berlin-Marathon dazu. Und wenn man damit schon mal angefangen hat, dann gibt es natürlich noch die ganzen World Major Marathons. Aber ja, da schaue ich jetzt noch nicht hin. Das dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber Irgendwann auf jeden Fall mal der Berlin-Marathon. Das ist mein
Ja.
Ziel.
Und so mal aus Bergläufersicht blicken, was ist mit dem Rennsteigmarathon?
Habe ich mich auch schon mal für interessiert, war mir aber bisher vom Termin her hat es mir einfach noch nicht gepasst. Aber fasse ich mal ins Auge, da gibt es ja auch Distanzen, die sind kürzer als die Marathon-Distanz. Also vielleicht mal, ich glaube, eine halbe Distanz gibt es auch. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Also vielleicht bin ich da auch mal am Start.
Ja, das ist auch so eine unmögliche Kombi. Einfach Marathon und halt dann, weiß ich, wie, der hat ja auch ein paar Höhenmeter.
Ja, also ich will erstmal einen flachen finishen, bevor ich mich an sowas wage, wenn überhaupt.
Ja, sehe ich jetzt bei dir gar nicht so die Schwierigkeiten, dass du einen guten Marathon läufst.
Ja, mal gucken, was dann in Zukunft so kommt.
Was war denn so in deiner noch jungen Karriere mal die größte Panne, die du dir geleistet hast?
Boah, die größte Panne. Ich glaube. Ich habe einen Amerika-Austausch gemacht und da war ich natürlich total motiviert, da allen zu zeigen, was ich drauf habe, weil ich da auch im Cross-Country-Team mitgelaufen bin. Und da bin ich bei einem Cross-Country-Rennen den ersten Kilometer viel zu schnell angegangen, weil man da einfach so mitgerissen wird in Amerika bei diesen Riesenstarts. Und ich bin extrem eingegangen. Also ich habe gedacht, ich laufe da jetzt so Richtung meiner Bestzeit. Und ich glaube, ich war dann am Ende 2, 3 Minuten langsamer. Also das war wirklich so dieses klassische richtig überpacen und dafür total bezahlen dann. Das war auch dann noch peinlicher letztendlich, als wenn ich einfach solide gelaufen wäre.
Ja, Stichwort Amerika, da fällt mir noch so eine lustige Anekdote ein aus der Schulzeit. Hatte ich auch einige Klassenkameraden, die da so in Amerika so einen Austausch gemacht haben und die kamen dann wieder und haben berichtet, dass man doch dort sehr, sehr komisch angeguckt wird, wenn man quasi nach einem Radiergummi fragt, also quasi nach so einem Rubber. So, spiegelt das so da deine Erfahrung wieder oder?
Also ich habe nie nach einem Radiergummi gefragt, deswegen weiß ich jetzt nicht, was dann als Antwort kommt. Aber
Ja,
ja,
es
also.
geht halt so quasi nachher darum, also quasi das wie Gummi und so, und dann gucken die dich halt sehr komisch an, wenn du da halt die Lehrerin nach dem Radiergummi fragst oder so,
Ach
oder.
so, okay. Ja, soweit habe ich gar nicht
Ja.
gedacht. Nee, aber also ich fand Amerika cool, vor allen Dingen halt wirklich diese Erfahrung mit dem Cross-Country-Team, weil man dann natürlich super viel einen schnellen Anschluss findet. Also es ist ja überall auf der Welt so mit dem Sport.
Ja, das ist halt da nochmal so eine Art Volkssportart, ne? So dieses
Ja,
Cross-Country.
also es ist auf jeden Fall so, dass es in der Schule überall angeboten wird als Sport nach der Schule. Und die machen ja auch alle Sportarten dann für ihre Highschool oder ihr College. Und für viele ist das dann einfach Cross Country. Die probieren sich da mal aus, im Sommer zumindest. Die spielen dann auch im Winter auch andere Sportarten. Und ich finde das eigentlich ganz cool, weil dann sind das große Teams. Da sind dann Leute, die laufen 15 Minuten. Es gibt Leute, die laufen dann 25 Minuten. Aber alle sind irgendwie dann so eine Gemeinschaft. Und das war natürlich super cool, wenn man dann damit reinkommt und auch ein Läufer ist, der jetzt da nicht die Teamwertung runterzieht, sondern eher. Ja, also mithelfen kann, dann macht das natürlich total Spaß.
Ja, das ist halt auch krass quasi, wenn du jetzt hier so guckst, so in Deutschland bei diesen Starterfeldern, bei diesen Volksläufen oder auch so Meisterschaften, okay, Meisterschaften vielleicht nicht, aber so nehmen wir mal so Volksläufe oder Laufcups, dann bist du halt, wenn du, weiß ich, 15,50, 15,40 oder so, dann bist du halt krass schnell und in Amerika bist du halt durchschnittlich so, ne? Das ist halt
Ja,
Wahnsinn.
das ist halt so der Irrglauben, den man hat, wenn man so als Läufer, der in Deutschland irgendwo vorne mitläuft, wenn man dann da hinkommt. Aber man sieht ja auch an vielen, vielen Beispielen, dass das auch richtig pushen kann und dass man dann wenn man ein Auslandsjahr gemacht hat oder so, als schnellerer Läufer wiederkommt, einfach
Ja.
weil man so eine gute Konkurrenz hatte.
Ja, die Statistik zeigt das ja, ne? Weiß ich, du gehst halt mit 15,50 nach Amerika und kommst halt mit einer 14,50 zurück. So, das ist halt einfach Wahnsinn. Was das
Ja.
so auch ausmachen kann, wenn du halt einfach, du kriegst vielleicht beim Training jedes Mal auf die Fresse und wirst da, weiß ich, zersägt bis zum geht nicht mehr. Aber wenn du es halt durchziehst und durchstehst, dann bringst du dir halt was, ne? Und bist halt eine Minute schneller nach einem Jahr.
Ja, das stimmt.
So, und was würdest du sagen, ist so eine persönliche Macke von dir?
Eine persönliche Macke ist auf jeden Fall, dass ich relativ ja, ordentlich bin und auch generell so diese Struktur brauche. Also, dass ich schon mein Training dann so durchziehen will, wie es auf dem Plan steht, oder dass ich dass ich einfach in meinem, an meinem, am Morgen wissen muss, was ich über den Tag hinweg mache. Also ich bin da jetzt nicht so einer, der so ungeplant durchs Leben geht. Also ich brauche schon immer ein Ziel.
Ja, fühle ich. Also bin ich auf jeden Fall bei dir. Also das ist so quasi bei mir. Ich kann dir so meine großen Hauptwettkämpfe und so, die muss ich auch geplant haben und so, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wie ich dann quasi so den Weg dahin gehe, zu diesem, was ich so als Vorbereitungswettkämpfe mache und so, ne? Und auch, weiß ich brauche eine Woche vorher Bescheid, wenn jetzt irgendwie ein Kumpel mit mir irgendwo sich auf ein Bier treffen will oder so. Das geht jetzt auch nicht so von heute auf heute Abend, so das kriege ich auch nicht hin. Aber so, weiß ich, andere Sachen, da kriege ich auch, weiß ich nicht, wenn er mich dann fragt, was ich in 3 Wochen mache, kann ich ihm auch nicht sagen.
Ja, das ist bei mir auch so. Also ich kann auch jetzt nicht so mega weit ins Voraus planen, aber ich muss trotzdem immer irgendwie so eine gewisse Struktur haben. Also fühle ich auf jeden Fall auch.
Ja, nicht schlecht, ja. Gut, dann danke ich dir für den Abend und mir hat super viel Spaß gemacht. Ich habe super viel gelernt. Jetzt haben wir uns auch mal persönlich kennengelernt. Ich hatte auch irgendwie was gehört, ihr fahrt irgendwann nach St. Moritz, ne?
Das hast du, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, nein. Wir haben auf jeden Fall mal drüber gesprochen, Hannes, Mathis und ich. Aber wenn es passt, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Also Höhentraining ist immer cool.
Ja, nicht schlecht. Also wenn es passt, dann komme ich auch mit.
Sehr cool. Ja, vielen Dank.
Und jetzt abschließend noch, bevor wir hier die Hörer und Hörerinnen verabschieden, wen würdest du mal für einen Podcast nominieren?
Ich würde meinen Kumpel und auch Trainingspartner Max Rahm nominieren. Der hat jetzt, glaube ich, letztes Jahr war das, seinen ersten Marathon gefinisht und wurde da von dem Swift Running Team begleitet. Also der hat echt eine sehr interessante Entwicklung gemacht. Und was der so trainiert und so treibt im Laufsport, ist auf jeden Fall sehr interessant und kann man sich auch mal anhören, was der so zu erzählen hat.
Ja, Max Rahm ist mir sogar ein Begriff, also den verfolge ich selber auf Instagram so ein bisschen. Das ist schon ordentlich, was er da immer rausballert.
Ja, deswegen nominiere ich ihn.
Ja, besten Dank. Dann verabschiede ich mich von meiner Seite und hoffe, es hat allen gefallen. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao, ja, ciao.
Vielen Dank.